In unserer heutigen Folge trifft digitale Transformation auf Energiewirtschaft. Wo stehen wir mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft? Und was sind die Perspektiven für eine erfolgreiche Energiewende? Antworten auf diese und viele weitere Fragen hat Maximilian Ehlke, Leiter der ZDB-Themenplattform Digitalisierung im Energiebereich. Mein Name ist Claudia Keller. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Maximilian, wir haben mit dir schon mehrere Folgen zum Thema Energiewende und Digitalisierung produziert. In diesen Gesprächen hast du uns bereits verdeutlicht, dass beim Status quo der Energiewende noch Luft nach oben ist und die Digitalisierung bei der Realisierung der Klimaziele eine wichtige Rolle spielt. An dieser Aussage möchte ich gerne heute anknüpfen und mit dir tiefer in die Thematik eintauchen. Herzlich willkommen.
Danke, Claudia. Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir das Thema einmal näher beleuchten können.
Zu Beginn interessiert mich, warum du der festen Überzeugung bist, dass Digitalisierung eine Voraussetzung ist, damit die Energiewende gelingt.
Ja, die Energiewende, das ist ja wirklich ein ganz großes Projekt, das wir schon seit mehreren Jahrzehnten unternehmen. Und womit hat es zu tun? Vor allen Dingen im Zubau von erneuerbaren Energien. Wir müssen ja unser Energiesystem erneuerbar machen. Ja, und dieser Zubau, der findet dezentral statt. Das bedeutet, dass Anlagen nicht mehr zentralisiert im Energiesystem, im Stromsystem vor allen Dingen aufgestellt werden, wie die Kraftwerke, sondern sie sind überall im ganzen Stromsystem verteilt. Nämlich dort, wo zum Beispiel die Sonne scheint oder der Wind weht. Nun, es gibt aber sehr viel mehr Anlagen im Energiesystem und nicht nur die Erzeugungsanlagen, sondern auch Speicher, auch zum Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos. Ja, und die sind alle aktive Teile des Stromsystems. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, es wird alles sehr viel volatiler, weil wir hängen sehr stark vom Wetter ab. Das heißt, wir benötigen sehr viel mehr Informationen in diesem volatilen System, in diesem dezentralen System und aber auch sehr viel mehr Transparenz über diese Informationen. Ja, und wie schafft man das? Ein dezentrales, volatiles und auch unüberblickbares fast System zu kontrollieren, ja, da hilft die Digitalisierung. Und ich möchte ganz besonders heute auch ein paar Themen rüberbringen, die mir da besonders wichtig sind und über die wir mehr erfahren in diesem Podcast, auch künstliche Intelligenz und deren Einsatz. Was macht eigentlich die E-Mobilität bei der Digitalisierung oder die Digitalisierung in der E-Mobilität? Was ist mit dem Gebäudesektor und Quartieren im Bestand? Und auch, was für eine Rolle spielt Regulatorik?
Das waren viele Fachbegriffe. Dann lass uns doch diese mal gemeinsam für unsere Zuhörenden Step by Step erklären. Was hat denn Blockchain mit der Energiewende zu tun?
Das fragen sich, glaube ich, viele. Ja. Erst einmal würden sich, glaube ich, viele fragen, was ist überhaupt die Blockchain? Zum Glück habe ich dazu auch schon einen Podcast aufgenommen. Ja, die Blockchain, ganz kurz erklärt, ist eine verteilte Datenbank, in der man Informationen so speichert, dass sie fälschungssicher und dezentral abgespeichert werden. Künstliche Intelligenz spielt auch da eine große Rolle. Wir haben ja da ein sehr kompliziertes System. Und in solchen Systemen ist es oftmals für Menschen schwierig, Muster zu erkennen, weil es gibt dort Unmengen an Daten, die auffallen. Also die an allen Ecken und Enden des Systems dann erzeugt werden und wo man dann eigentlich als Mensch drüber blickt und zwar vielleicht Analysen fahren kann, aber bei der Menge von Daten kann man nicht wirklich Erkenntnisse draus ziehen. Und da kommt die KI, die künstliche Intelligenz oder besser gesagt das Machine Learning, auch auf Deutsch das maschinelle Lernen, kommt da zum Zuge. Und dieses maschinelle Lernen, das ist eine Familie von Algorithmen, die darauf trainiert werden kann, Muster zu erkennen oder Muster zu lernen und dann von einem bestimmten Muster aus auch zum Beispiel Vorhersagen zu treffen, also bestimmte Aussagen zu treffen. Und das ist sehr breit. Es geht da oftmals auch um Nachvollziehbarkeit. Und da geht es auch zum Beispiel auch darum, Unsicherheit bei Wetterereignissen vorherzusagen. Wenn eine bestimmte Wetterlage ist, ist ja oftmals Also kommt dann ein Gewitter oder, das ist zum Beispiel für PV-Anlagen ziemlich wichtig, oder wann ist der eine Windebbe? Windvorhersagen sind oftmals ziemlich schwierig, aber nicht nur beim Wetter, was ja eine wichtige Rolle spielt im Energiesystem, sondern es wird auch angewendet zum Beispiel auf bestimmte Börsenkurse und deren Vorhersage. Man kann Standorte von Speichern optimieren, auch die Nutzung von Speichern, wann wird er beladen, welchen Speicherzustand hat man. Und gerade beim volatilen System ist es halt wichtig, dass wir die künstliche Intelligenz an den richtigen Stellen einsetzen, weil durch diese große Geräteanzahl ist es wichtig, dass die künstliche Intelligenz dann auch an den richtigen Stellen die richtigen Entscheidungen trifft. Bloß mit den Entscheidungen und deren Nachvollziehbarkeit, da haben wir schon wieder das Stichwort, ist es halt oftmals schwierig, weil so eine KI, das ist einfach ein Algorithmus, man gibt ihm etwas und er gibt einem eine Ausgabe. Mit der Nachvollziehbarkeit ist es ein bisschen schwierig, deswegen ist es auch ein wichtiges Ziel an der sogenannten Explainable AI, also der erklärbaren künstlichen Intelligenz, der nachvollziehbaren künstlichen Intelligenz zu arbeiten, sodass man auch versteht, warum zum Beispiel ein bestimmter maschinelles Lernen-Algorithmus zu einem Ergebnis kam. Weil es könnte ja sein, dass es einen Bias, also eine ungewünschte Beeinflussung des Algorithmus durch zum Beispiel Eingabedaten gibt. Und das wäre natürlich gerade beim Stromsystem ganz, ganz gefährlich. Weil es könnte sein, dass ein spezieller Anfall eintritt und es wird dann durch die künstliche Intelligenz falsch eingeschätzt, eine falsche Handlung ausgelöst. Im schlimmsten Fall, wenn es an der falschen Stelle auch sitzt, haben wir einen Blackout und das will natürlich niemand. Also Wartungsmuster habe ich angesprochen, auch ein wichtiges Feld ist dann Deep Learning. Das ist unter anderem auch der Siegeszug der KI gewesen. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo eine KI einen Menschen beim Spiel Go schlagen konnte. Ja, und es ist auch wichtig, dann im Kleinteiligen das einzusetzen, auch für Komfortfunktionen zum Beispiel, sodass man mit minimaler Energie auch es immer schön warm hat.
Und spielt KI, also künstliche Intelligenz, denn auch im Bereich Elektromobilität eine Rolle?
Ja, das kann man sogar auch sagen, auch wenn der Bezug nicht sofort klar ist. Es ist ja erstmal überhaupt nicht klar, was Digitalisierung eigentlich in der E-Mobilität für eine Rolle spielt. Aber es spielt eine ganz schön gewichtige Rolle, weil ja, wir haben nicht mehr die klassischen Tankstellen dann in Zukunft. Wir haben sehr viele Ladestationen und da ist natürlich die Frage jetzt gerade, wo brauchen wir, zu welcher Uhrzeit brauchen wir sie und wo können sie auch günstig angeschlossen werden? Und wie wird sie auch dann gut genutzt? Weil wenn ein Hersteller eine Ladesäule oder ein Betreiber eine Ladesäule errichtet für Kunden, dann ist ja die Frage, wird sie auch genutzt? Und da hilft KI sehr gut, indem es dann Muster erkennt bei zum Beispiel erfolgreichen Ladestationen beziehungsweise nicht so erfolgreichen Ladestationen. Es ist oftmals ganz interessant, was eigentlich Ladeorte dann so wirklich anziehend macht. Ja, und das Tolle ist, dazu gibt es mehr Informationen, darauf möchte ich gerne hinweisen, denn vor kurzem hat unsere Kompetenzstelle Elektromobilität ein kostenfreies White Paper veröffentlicht und das trägt den Titel Was macht Ladeorte attraktiv? Und das ist zu finden auf unserer Webseite und ich würde einfach den Zuhörenden den Tipp geben, einfach mal draufschauen und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine sehr spannende Lektüre. Nun gut, die E-Mobilität als Player im Energiesystem ist noch nicht ganz so vertreten, aber man merkt natürlich, auch die Elektromobilität hat Interesse am Energiesystem. Ja, und die Digitalisierung spielt da eine krasse Rolle. Auch bei der Planung von Trips spielt das eine Rolle. Also wenn man wohin fährt, Preisvergleich zwischen Anbietern, aber auch die Einbindung von Elektroautos ins Stromnetz ist ein wichtiges Thema, weil es sind ja kleine, fahrende, mobile Speicher und es gibt Träume, die dann auch als Heimspeicher zu benutzen und dann die Energie ins eigene Haus einzuspeichern oder auch bidirektionales Laden zu machen und dann dem Stromnetz zu helfen in Zeiten, wo es überlastet ist. Ja, und ich denke, das Auto und auch die Ladeinfrastruktur nimmt einen immer größeren Teil im Stromsystem ein. Und man muss schauen, dass sowohl von Stromseite als auch von Mobilitätsseite die beiden Welten zusammenwachsen. Und wodurch funktioniert das? Durch Schnittstellen und vor allen Dingen auch digitale Schnittstellen.
Dann kommen wir doch jetzt mal von den E-Autos und dem öffentlichen Laden zum Laden von Gebäuden, salopp formuliert. In Fachkreisen sprechen wir da auch von Quartieren im Bestand. Du hast das vorhin schon kurz angedeutet. Grob zusammengefasst geht es ja dabei darum, Quartiere, die schon länger bestehen, optimal mit Energie zu versorgen. Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, um die Thematik zu veranschaulichen?
Ja, klar. Also erstmal möchte ich sagen, Gebäude, das ist wirklich ein ganz schwieriges Feld leider. Weil Gebäude, wir alle brauchen was in Gebäuden? Wärme. Wir müssen heizen. Teilweise im Sommer vielleicht auch kühlen. Das könnte auf uns verstärkt auch zukommen. Aber erstmal brauchen wir vor allen Dingen Wärme und wir brauchen vor allen Dingen auch erneuerbare Wärme. Und das ist ein schwieriges Feld. Einerseits, weil es schon schwierig ist, erneuerbare Wärme überhaupt zu produzieren. Und auf der anderen Seite auch deswegen, weil in Gebäuden oftmals veraltete Anlagen sind und es nur sehr wenig Neubauten gibt und die meisten Gebäude sind im Bestand, wie du schon sehr richtig bemerkt hast. Und im Bestand, das ist wirklich der ganz, ganz dicke Berg, vor dem wir stehen und den wir erklimmen müssen. Der Bestand ist auch mühsam, weil es gibt Gebäude aus allen Jahrzehnten, teilweise gedämmt, teilweise nicht gedämmt. Und ja, es ist schwierig, sie dann umzubauen. Und wir haben uns in einem Projekt, das Projekt heißt MEMAP, gedacht, wir machen mal das ein bisschen anders. MEMAP, das steht für Multi-Energie- und Management-Aggregationsplattform. Was bedeutet das Ganze? Wir haben uns gedacht, ja, eigentlich müsste man doch die Synergien von Gebäuden nutzen und gerade von Gebäuden, die nah zusammenstehen. Wir sagen zu Gebäuden, die nah zusammenstehen, einfach Quartier. Das ist für uns jetzt nicht unbedingt ein Wohnquartier. Das können auch gewerbliche Gebäude mit dabei sein, auch produzierendes Gewerbe oder die Industrie, auch Lagerhallen, öffentliche Gebäude, auch sowas wie Hotels. Das haben wir uns mal angeschaut. Und wir haben gesagt, okay, gibt es denn einen Weg, wie Gebäude, die eigentlich total effizient funktionieren, andere Gebäude mitversorgen können? Ja, und die Aussage ist, ja, das gibt's, weil diese Gebäude, die moderne Heizungsanlagen haben, die Heizungen sind oftmals überdimensioniert. Was bedeutet das? Ja, die fahren halt oftmals in einem ineffizienten Teillastbetrieb. Also die kommen nicht an den optimalen Punkt, wo sie eigentlich ganz optimal funktionieren, weil sie halt ausgelegt sind auf zum Beispiel minus 20 Grad. Und man muss sagen, ja, selbst in München, es ist schon lange her, wo es minus 20 Grad wirklich hatte draußen. Aber die meisten Heizungsanlagen sind auf diese Temperaturen erstmal ausgelegt. Das ist das eine. Und gerade wenn man an produzierendes Gewerbe oder auch an kleinindustrielle Betriebe denkt, die ja auch oftmals in Gewerbegebieten, aber auch teilweise in Wohngebieten ihre Tätigkeit vollbringen, da gibt es ja oftmals sehr viel Wärme, Abwärme, die eigentlich quasi ein Abfallprodukt von Prozessen ist. Und es wäre ja schade, diese Wärme nicht zu nutzen. Und die hätten ein großes Interesse daran, diese Wärme irgendwo einzuspeisen. Und deswegen haben wir uns im MEMAP die Aufgabe gemacht, Gebäude näher kennenzulernen, zu schauen, wann verbrauchen eigentlich Gebäude welche Wärmemenge und auch Strommenge. Also wir hatten dort im Projekt eine Schule, wir hatten produzierendes Gewerbe, eine Lagerhalle, ein Hotel, mehrere Autohäuser, Bürogebäude, Wohnquartiere, also alles dabei und haben versucht, die effizient zu vernetzen. Und dann haben wir das Ganze in ein Nahwärmenetz gestellt und haben dann eigentlich so eine Art Energietausch zwischen den Gebäuden gemacht. Nämlich, dass die effizient sind, diejenigen versorgen, die nicht so effizient sind. Und zum Beispiel die Schule stand wirklich kurz davor, den alten Ölkessel auszutauschen. Und jetzt haben sie nicht ausgetauscht, weil jetzt kann ein anderes Gebäude sie mitversorgen. Und ich glaube, das zeigt, Man braucht da sehr viel Kreativität und natürlich auch Digitalisierung, das muss ich jetzt natürlich sagen, um so ein System zu betreiben und zu errichten. Und was macht die Digitalisierung da? Ja, die erhebt natürlich die Daten überall, steuert den Handel, steuert dann auch die Anlagen, je nachdem wie der Handel lief. Und damit sparen wir CO2 und auch Kosten ein und machen so Gebäude effizienter.
Wahnsinn, das klingt echt super spannend. Und ich finde, anhand dieser ganzen bereits besprochenen Themen heute sieht man, wie komplex das Energiesystem ist. Als Verbraucher sind einem diese Punkte ja oft überhaupt nicht bekannt oder zumindest so nicht im Detail. Woran fehlt es in deiner Meinung nach, wenn du über Energiewende sprichst?
Die Komplexität des Energiesystems ist ziemlich groß, aber auch die Komplexität der Regelwerke, die wir in der Vergangenheit gestaltet haben, die ist auch ziemlich groß. Des regulatorischen Werkes, dass wir der Gesetze, der Auflagen und Aufgaben im Energiesystem, die Gestaltung der Marktrollen zum Beispiel und auch der Normen und Standards, das ist schon ein ganz, ganz großes Werk. Ist auch irgendwie verständlich, weil man möchte dieses Energiesystem sehr, sehr versorgungssicher und ausfallsicher machen. Es gibt da so einen Index, der heißt SAIDI-Index. Und es ist so ein Index, der zeigt, wie oft eigentlich das Stromsystem ausfällt. Und der ist in Deutschland ziemlich gut. Also es ist schon toll, was wir da erreicht haben. Aber das Energiesystem und vor allen Dingen das Stromsystem, und vom Strom hängt ja wirklich alles ab, ob Wärme, ob Elektromobilität oder die Industrie oder die Landwirtschaft, überall braucht man im Endeffekt Strom, selbst wenn man Wasserstoff erzeugt. Das Stromsystem wird sich ändern. Es wird dezentral, es wird erneuerbar und die Eigenschaften werden anders. Und es wird auch neue Rollen geben. Diese Rollen gibt es eigentlich jetzt schon. Nämlich aus Verbrauchenden werden Erzeugende. Also diejenigen, die Erzeugungsanlagen haben, sind ja nicht mehr länger nur der passive Abnehmer von Energie, von Strom, sondern sind aktives Glied im Stromsystem und haben auch eine Verantwortung in Zukunft, weil es wird das Stromsystem von diesen ganz, ganz vielen Anlagen gesteuert werden. Ja, aber das Problem ist, gesetzlich haben wir dafür eigentlich noch kein Konzept geschaffen. Es ist so, dass jemand, der zum Beispiel den Strom, den er bei seiner PV-Anlage erzeugt, nicht einfach an jemand anderem verkaufen kann, ohne viele Auflagen. Also entweder agiert er dann gleich als Energieversorgungsunternehmen oder als Netzbetreiber und muss quasi die gleichen Auflagen erfüllen. Und das hindert sehr viele Geschäftsmodelle daran, erfolgreich zu werden, gerade digitale, also sowas wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Handel nennt man das auch sehr. Also so Handel unter den dezentralen Zellen, kann man sagen. Auch zellulare Systeme ist ja auch ein Thema, das von der Digitalisierung massiv abhängt. Ja, und wir müssen schauen, denke ich, dass wir die Regulatorik da an der Stelle kompatibel machen zu unserer Energiezukunft. Und wir müssen aber auch ein verlässliches Regelwerk machen und auch Pfade gestalten, wie wir im Endeffekt CO2 im Stromsystem, im Energiesystem vermeiden und das verlässlich machen, weil daran hängen natürlich auch Investitionen und Geschäftsmodelle, die zum Beispiel darauf ausgelegt sind, dass sie erst zum Beispiel in 5 oder in 7 Jahren einen Return on Invest haben. Wenn sich da die Gesetzeslage zwischendrin ändert, dann ist es immer ziemlich katastrophal und da wird viel Geld dann in den Wind gesetzt und das hinterlässt frustrierte Anleger und Investoren und das ist nicht gut. Ja, ich denke, da haben wir wirklich sehr viel Herausforderungen, auch auf regulatorischer Seite. Und du hast es ja schon selbst gesagt, wir brauchen da wirklich ein anderes Konzept, gerade auch mit Post-EEG. Also auch die Einspeisevergütung läuft ja 2022 aus bei vielen Anlagen, die 20 Jahre lang einen festen Betrag bekommen haben für eine Einspeisung ins Netz. Ja, ist die Frage, wie sich die in Zukunft eigentlich rechnen werden. Und vielleicht stehen wir da vor einem Rückbau, wenn da gesetzlich nichts passiert. Ich denke, da kommt sehr, sehr stark auf die nächste Legislaturperiode und auf die nächste Bundesregierung an. Das Energiesystem ist komplex, man kann es schon so bezeichnen. In viele Aspekte sind wir jetzt reingegangen, aber es gibt wirklich viele einzelne Faktoren, die an Gelingen der Energiewende beteiligt sind. Die Zusammenhänge kann ich natürlich in unserer heutigen Folge tatsächlich nur oberflächlich beschreiben. Aber ich habe eine gute Nachricht. Jetzt an alle Zuhörenden, die das bisher spannend fanden. Und zwar, wir haben da etwas konzipiert, nämlich eine kostenfreie große Tagung in der Residenz München in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 26. Oktober. Und die heißt Energie ist digital, die Energietagung 2021. Und da haben wir ein ganz tolles Programm und da wird auch genau auf diese Themen, die wir jetzt im Podcast behandelt haben, Blockchain, E-Mobilität, Quartiere im Bestand und auch die Regulatorik. Und darauf wird eingegangen bei dieser Veranstaltung. Und alles, was Sie jetzt im Podcast hier gehört haben, können Sie dort erleben. Wir haben zahlreiche Experten dabei, unter anderem zum Beispiel von IBM. Aber auch mit dabei ist Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und die Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach und auch Katrin Habenschaden, die zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Und ich lade Sie jetzt einfach am Ende unseres Gesprächs dazu ein, schauen Sie vorbei, melden Sie sich an energieistdigital.de, da finden Sie alles Weitere. Und ich freue mich einfach, wenn Sie dabei sind.
Mensch, das klingt richtig gut. Das heißt, sich kostenfrei Wissen sichern und auch noch neue Kontakte knüpfen. Da gibt es doch fast nichts Besseres. Wir verlinken natürlich die kostenfreie Tagung im Beschreibungstext. So finden Sie, liebe Zuhörende, ganz schnell den Weg zur Anmeldung. Und dir, lieber Maximilian, sage ich jetzt ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und natürlich ganz viel Erfolg bei Energie ist digital am 26. Oktober.
Ja, vielen Dank, Claudia, für das angenehme Gespräch und auch die Einladung. Ja, und ich hoffe auch, dass wir am 26. Oktober zeigen, dass Energie voll digital ist.
Sehr schön. Alles Gute.